Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer der Bundesagentur für Arbeit für Solingen-Wuppertal. Herzlich willkommen, Herr Martin Klebe.
Hallo.
Herr Klebe, zu Beginn kurz zu Ihnen und Ihrer Person. Mhm. Wie sieht denn Ihr beruflicher Werdegang aus und was führt Sie zur Bundesagentur für Arbeit?
Also ich bin seit 1990 bei der Bundesagentur für Arbeit. Ich stamme ursprünglich aus Niedersachsen und ich bin auf sehr klassische Formen dahin gekommen. Ich war beim damaligen Arbeitsamt in Oldenburg und habe einen Vermittlungsvorschlag gekriegt. Und der Vermittlungsvorschlag ging zur Bundesanstalt für Arbeit. Und da habe ich mich dann vorgestellt und bin dann angenommen worden als Nachwuchskraft für den höheren Dienst, wie es so schön hieß.
Ja. Die Agentur für Arbeit, die kennen ja vom Namen eigentlich alle und haben so grobe Ideen, was die macht. Können Sie uns mal ein bisschen genauer erklären, welche Kompetenzen und welche Aufgaben die Agentur für Arbeit eigentlich hat?
Also wir sind sowohl für die Leistungsgewährung verantwortlich, also wer Arbeitslosengeld, einen Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben hat, der kommt zur Agentur für Arbeit. Wir sind zuständig für junge Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen oder sich für ein Studium interessieren. Das läuft über die Berufsberatung. Wir sind für Unternehmen da, wenn es darum geht, ihre Stellen zu besetzen oder aber auch, wenn sie in Not geraten, entweder weil sie Kurzarbeit anmelden müssen oder weil eine Insolvenz droht und wir Insolvenzgeld auszahlen. Wir sind zuständig für das Kindergeld, das ist die Familienkasse innerhalb des Konzerns Bundesagentur für Arbeit. Und wir sind Teilhaber sozusagen bei den Jobcentern, zumindest bei den Jobcentern, die wir gemeinsam mit den Kommunen betreiben. Das sind die sogenannten gemeinsamen Einrichtungen und da sind wir dann natürlich zuständig für das Bürgergeld, also alles, was so in den Bereich des Sozialgesetzbuches 2 fällt. Das sind so im Groben die Dinge und natürlich Hauptaufgabe der Agenturen, aber auch der Jobcenter ist die Vermittlung in Arbeit und daneben natürlich auch alles, was so dazugehört, wie Förderung von Weiterbildung oder auch Zuschüsse, um eben eine bestimmte Beschäftigung auch zu bekommen.
Und jetzt haben Sie gerade die Jobcenter schon erwähnt. Mhm. Welche Aufgaben haben dann die Jobcenter nochmal genau?
Die Jobcenter sind sozusagen die Einrichtungen, die Menschen, die keinen Anspruch auf die Arbeitslosenversicherung haben, die aber prinzipiell erwerbsfähig sind, aber eben sich aus eigener Kraft nicht versorgen können, also bedürftig sind, wie der Gesetzgeber sagt, die dann in die Grundsicherung zu holen, wo sie eben Leistung zum Lebensunterhalt bekommen, wo sie Unterstützung bei der Krankenversicherung, aber auch für das Wohnen erhalten. Und dort in dieser Grundsicherung ist eben auch der Auftrag, dann möglichst zeitnah wieder eine Beschäftigung aufzunehmen. Ist aber der große Unterschied zwischen der Grundsicherung und der Arbeitslosenversicherung ist, für die Arbeitslosenversicherung erwirbt man einen Anspruch durch Einzahlung in die Arbeitslosenversicherung und in der Grundsicherung, das ist eine steuerfinanzierte Leistung, die abhängig ist eben vor allem davon, dass man bedürftig ist.
Und jetzt um auf die finanzielle Seite zu schauen, welche Aufgaben übernehmen hier die Bundesagentur für Arbeit und welche die Kommunen? Also was zahlen quasi die Kommunen und was zahlt die Bundesagentur für Arbeit?
Innerhalb der Jobcenter jetzt.
Genau.
Also der Bund zahlt das, wir zahlen das nur aus. Also ja. Wir zahlen im Wesentlichen die Leistung zum Lebensunterhalt. Die ganzen Eingliederungsleistungen zahlt der Bund und eben auch einen Großteil der Leistung zur Unterkunft. Da gibt es noch einen Anteil der Kommunen und auch bei den Personalkosten gibt es noch Anteile der Kommunen.
Und was viele Leute immer sehr interessiert, ist so ein bisschen, wie denn überhaupt der Alltag jetzt von jemandem wie ihm beispielsweise aussieht in ihrem Job. Können Sie da kurz mal beschreiben, was so Ihre täglichen Aufgaben sind?
Ja, also viel ist natürlich interne Organisation und Steuerung. Also ich in der Agentur Solingen-Wuppertal und Remscheid gehört auch dazu, sind so rund 250 Mitarbeitende beschäftigt. Und da fallen natürlich viele Personaldinge an. Dann geht es darum, die Agentur nach außen zu vertreten, also sowohl in der Öffentlichkeit, aber auch bei Veranstaltungen. Dann geht es darum, zu schauen, wo stehen wir operativ. Wir haben ja ein Zielsystem, das auf Basis einer Zielvereinbarung mit der vorgesetzten Dienststelle, wo wir schauen, wie sind wir unterwegs bei der Integration, wie sind wir unterwegs bei unseren Förderangeboten, erreichen wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, wie sieht es mit unserem Haushalt aus, haben wir das Geld, was wir brauchen, gut verwendet. Also wir schauen auch, ob die Ergebnisse, die wir mit unseren Mitteln erzielen, so sind, wie wir uns das vorstellen. Also das sind so im Groben Aufgaben, die dann auch in meine Zuständigkeit fallen. Und natürlich dann eben auch Gespräche mit der vorgesetzten Dienststelle. Aber wie gesagt, auch viele Außentermine, Veranstaltungen, wo ich dann zum Teil auch selber gefordert bin. Das sind so im Groben die Aufgaben.
Jetzt ist ja aktuell die wirtschaftliche Situation vieler Menschen in aller Munde. Mhm. Gerade jetzt auch mit den Unsicherheiten, die auch mit der Zollpolitik von Donald Trump verbunden sind. Wie nehmen Sie denn aktuell die Lage auf dem Arbeitsmarkt wahr?
Also die ist so ein bisschen, ich sag mal, zwiegespalten. Wir haben auf der einen Seite seit letztem Jahr deutlich mehr Arbeitslosmeldungen als noch in den Jahren davor und merken auch, dass vor allen Dingen Menschen, die keine Ausbildung haben, arbeitslos werden. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben auch Bereiche, wo es an Fachkräften fehlt, wo wir offene Stellen haben, aber eben keine Menschen, die diese Stellen besetzen können. Das ist so ein wenig die Ambivalenz, die wir im Moment auf dem Arbeitsmarkt haben. Hinzu kommt die demografische Entwicklung. Das heißt, in den nächsten Jahren werden jedes Jahr mehr Menschen die Altersgrenze erreichen, aus dem aktiven Erwerbsleben ausscheiden. Es kommt aus der Bevölkerung, auch aus der jungen Bevölkerung, eigentlich nicht genug nach, um diese Stellen dann wieder zu besetzen. Dann haben wir natürlich auch bedingt eben durch die Krise der Weltwirtschaft und auch durch die Konjunkturkrise in Deutschland eben auch einen verstärkten Einsatz von Kurzarbeit, vor allen Dingen aus der Industrie, vor allen Dingen in Remscheid und in Solingen, wo Industrie auch noch eher die dominierende Beschäftigung ist. Und das beschreibt im Moment so ein bisschen die Situation auf dem Arbeitsmarkt.
Da noch ganz kurz zu den Zahlen. Also laut der Statistik der Bundesagentur für Arbeit liegt die Arbeitslosenquote bei 6,4% jetzt für März 2025. Im März 2024 waren das noch 6,0%. Ja. Und das sind etwa 200.000 Menschen mehr als im Vorjahr. Jetzt haben Sie das Solingen, Wuppertal, Remscheid schon angesprochen. Was sind denn jetzt so Besonderheiten vielleicht noch hier im Bergischen Städtedreieck, die hier im Vergleich zu Rest Deutschland anders sind vielleicht?
Also die Arbeitslosigkeit ist hier schon etwas höher. Also Solingen und Remscheid liegen relativ nah beieinander, meistens so zwischen 8 oder 9%. Die Situation in Wuppertal ist nochmal sehr besonders, kann ich gleich nochmal was zu sagen. In Solingen ist sie im Moment am niedrigsten, ich glaube so in etwa bei 8,3%. Das ist insofern etwas überraschend, weil vor allen Dingen Solingen sehr viel Beschäftigungs in den letzten Jahren verloren hat, liegt aber umgekehrt auch daran, dass viele Solinger außerhalb von Solingen arbeiten. Also jeder zweite Solinger, kann man sagen, arbeitet nicht in Solingen, sondern außerhalb von Solingen, was ein sehr hoher Wert ist. Remscheid ist noch relativ stabil, was die Industrie angeht. Und im Wuppertal haben wir die Situation, da steigt die Arbeitslosigkeit im Moment relativ stark. Das hat aber weniger mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, sondern mehr damit, dass die Mittelkürzungen im Bereich der Jobcenter vor allen Dingen in Wuppertal sehr gravierende Auswirkungen haben. Dort hat das Jobcenter bis ins letzte Jahr hinein sehr viele Menschen gefördert und das ist nach den Mittelkürzungen in der Form nicht mehr möglich. Und rein von der Statistik her ist es so, dass Menschen, die an einer Maßnahme teilnehmen, formal nicht arbeitslos sind. Und da jetzt deutlich weniger Menschen gefördert werden können, steigt eben umgekehrt die Arbeitslosenquote. Sie liegt jetzt im Wuppertal bei schon deutlich über 10%. Und da ist so ein bisschen der Unterschied auch zwischen Solingen-Remscheid auf der einen und Wuppertal auf der anderen Seite.
Und wenn man sich jetzt die Gruppe an Menschen quasi anschaut, die arbeitslos ist, was sind denn das für Menschen? Also Alter, Geschlecht, vielleicht Herkunft, sind das so Faktoren, die da mit reinspielen?
Also was das bestimmende Merkmal für Arbeitslosigkeit häufig ist, ist die Frage der Qualifikation. Mhm. Also ein Großteil der Arbeitslosen, vor allen Dingen der in den Jobcentern, hat keine Ausbildung, gilt als ungelernt. Dann natürlich Sprachbarrieren. Wir haben im Städtedreieck viel Zuwanderung von Geflüchteten, die eben in unterschiedlicher Weise auch die Sprache erlernen. Und das sind so Merkmale. Alter ist auch ein Thema. Also ältere Arbeitslose haben es immer etwas schwerer, in den Arbeitsmarkt zurückzukommen. Ein Thema ist auch Teilzeit. Also passen meine Möglichkeiten einer Teilzeitbeschäftigung, die überwiegend eben Frauen betrifft, wegen der Betreuung von Kindern, passt das zu den Stellenangeboten? Also das sind so Punkte, wo man sagt, da sind Hindernisse. Es gibt natürlich auch gesundheitliche Einschränkungen, es gibt behinderungsbedingte Einschränkungen. Also da, aber das sind dann eben auch spezielle Einzelfälle häufig.
Ja. Auch da, wenn man in die Statistik schaut, sieht man, dass knapp 40% der Arbeitslosen Langzeitarbeitslose sind. Also ein hoher Bestand an Menschen, die man über lange Zeit nicht in Arbeit vermittelt bekommt. Was sind da jetzt auch Jahre betrachtet quasi die Faktoren? Vielleicht haben Sie schon ein paar genannt davon jetzt gerade, aber...
Ja, also das, wie gesagt, das ist die Qualifikation, das sind gesundheitliche Einschränkungen, sind auch soziale Umstände, die dazu führen, dass man einfach keinen Zugang zum Arbeitsmarkt findet, Lernschwierigkeiten, das sind Punkte, wo man relativ schnell seinen Arbeitsplatz wieder verliert, weil man unpünktlich ist. Ne? Also auch individuelle Hemmnisse, sage ich mal. Und einfach auch, weil man vor allen Dingen auch durch längere Langzeitarbeitslosigkeit ja einfach auch so entwöhnt ist von Beschäftigung, dass es schwerfällt, da wieder Zugang zu finden.
Ne? Wie sieht denn jetzt das Verhältnis überhaupt aus von Stellen, die überhaupt gesucht werden, also offenen Stellen und Arbeitssuchenden?
Also wenn man es rein zahlenmäßig betrachtet, dann reicht die Zahl der Stellen nicht annähernd aus, um die Arbeitslosen in Beschäftigung zu bringen. Also die Zahl der Arbeitslosen übersteigt das Stellenangebot um ein Mehrfaches, sage ich mal. Und das ist, sage ich mal, die globale Betrachtung. Auf der anderen Seite gibt es eben aber, wenn man in die einzelnen Gewerke guckt, gibt es durchaus Bereiche, wo wir im Einzelfall auch mal mehr Stellen als Arbeitslose haben. Da geht es dann ganz konkret um Stellen im Fachkraftbereich, die extrem gesucht werden, also beispielsweise Erzieherinnen, Pflegekräfte, also qualifizierte Pflegekräfte, einzelne Gewerke im Handwerk und natürlich sehr spezielle Berufe im Ingenieursbereich. Auch Ärzte zum Beispiel ist ein Thema, wo auf der einen Seite wenig Arbeitslose sind, aber auf der anderen Seite eben ein großes Stellenangebot, das wir gar nicht auch unbedingt immer abbilden. Ja, also wenn man schon weiß, dass man bei der Arbeitsagentur keinen Bewerber findet, dann überlegt man sich ja schon, gebe ich das Stellenangebot überhaupt noch auf.
Jetzt haben Sie den Fachkräftemangel schon angesprochen. Das sagt auch die Wirtschaft, also Wirtschaftsunternehmen sagen immer wieder, das ist eines der größten Probleme. Man hört aber auch immer wieder von Unternehmen oder Branchen, wo einfach Personal fehlt, das jetzt nicht unbedingt Fachkräfte sind. Also es fehlt auch an es fehlt an Busfahrern, es fehlt auch an Reinigungskräften, an Leuten, die beim Einkaufsladen an der Kasse sitzen beispielsweise. Also es fehlt in sehr vielen Bereichen, so ist zumindest die Wahrnehmung.
Ja.
Also haben wir nur einen Fachkräftemangel oder haben wir allgemein einen Arbeitskräftemangel?
Nein, also einen Arbeitskräftemangel formal haben wir nicht, aber wir haben eben einen Mangel auch an Arbeitskräften, die in der Lage sind, Dienstleistungen zu erbringen, die eben auch eine gewisse Bereitschaft und häufig auch Sensibilität erfordern. Also ich nehme mal Gastronomie, wenn denen häufig auch Kräfte fehlen. Das ist körperlich anstrengend, das hat ungünstige Arbeitszeiten. Man muss freundlich sein, man muss verbindlich sein und das ist etwas, was auch nicht einfach jeder mitbringt, sage ich mal. Und so gilt das für viele Bereiche. Nehmen Sie den Sicherheitsbereich, nehmen Sie einen Busfahrer, was da für eine Verantwortung auch hinterliegt, wenn der eben einen Gelenkbus steuert. Also das mögen alles Tätigkeiten sein, die keinen formalen Berufsabschluss erfordern, aber sie sind anspruchsvoll. Und da passen eben viele Arbeitslose, die in den Jobcentern, aber auch bei der Agentur für Arbeit betreut sind, passen einfach nicht in diese Tätigkeiten hinein.
Für wie relevant halten Sie in der Debatte die Gewinnung auch von Fachkräften aus dem Ausland, die jetzt kommende absehbare schwarz-rote Regierung, die hat ja beispielsweise auch eine Work-and-Stay-Agentur quasi geplant, um gezielt Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Ist das Ihrer Meinung nach, also jetzt nicht unbedingt die Maßnahmen der schwarz-roten Regierung, sondern allgemein die Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland eine notwendige Maßnahme?
Ja, also wenn man die demografischen Entwicklungen sieht, die ja feststehen, da wird sich ja in den nächsten Jahren nichts dran ändern. Also wenn man sieht, wie vor allen Dingen die deutsche Bevölkerung altert, also die stärkste Alterskohorte der Erwerbstätigen ist die Alterskohorte der 55- bis 60-Jährigen. Das heißt, die werden absehbar, das sind die Babyboomer, werden die absehbar aus der aktiven Erwerbstätigkeit ausscheiden. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung hat vor Jahren errechnet, dass das dazu führt, dass wir einen jährlichen Bedarf an 400.000 Zuwanderern haben. Ob das mit der aktuellen Entwicklung noch übereinstimmt, lasse ich mal dahinstehen. Aber lassen Sie es 100.000 weniger sein. Der Bedarf ist schlichtweg da. Und insofern muss man auch bei der Fachkräftezuwanderung sicherlich etwas tun. Wobei ich sagen muss, der Flaschenhals oder die Flaschenhälse, muss man sagen, bei der Fachkräftezuwanderung, die liegen eher in den administrativen Bereichen. Also wir haben einen großen Nachteil, an dem wir auch nichts ändern können. Das ist die deutsche Sprache. Die sprechen halt nicht viele Menschen weltweit. Da muss man sich überlegen, wie gestalten wir den Erwerb der deutschen Sprache für ausländische Fachkräfte. Wir haben Probleme bei der Visavergabe in den deutschen Botschaften. Da sind die Wartezeiten zum Teil sehr, sehr lang. Wir haben sehr lange Zeiten der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Das müsste eigentlich viel schneller gehen. Und wir haben die Ausländerbehörden, die ja für den Aufenthaltsstatus verantwortlich sind, die katastrophal unterbesetzt sind. Da müsste viel mehr Personal sein, um diese Aufgaben zu bewältigen. Wenn man diese vier Flaschenhälse, nenne ich sie mal, wirklich mal angehen würde, dann wäre auch, glaube ich, die ganze, dann würde es auch besser gehen. Dann würden mehr Menschen auch kommen. Viele wenden sich ja ab, wenn das Verfahren sehr lange dauert, wenn es sehr bürokratisch ist. Ja.
Was sind denn jetzt so die Branchen im Moment, denen es auf der einen Seite nicht so gut geht, ne? Industrie vielleicht, und auf der anderen Seite Branchen, die vielleicht wachsen, die, wo es gut läuft. Dienstleistungssektor hört man ja immer wieder.
Ja, also Bereiche, die seit Jahren wachsen, das ist vor allen Dingen der Gesundheitsbereich, das ist der Pflegebereich, das ist alles so, was im Bereich von Schule, Universitäten ist. Wir haben ja vor allen Dingen auch durch die Zuwanderung keine sinkenden Schülerzahlen aktuell, aber viele Lehrer, die sozusagen auch die Altersgrenze erreichen. Im Handwerk gibt es immer noch Branchen, denen es gut geht. Also denken Sie an Klimatechnik und alles, was so mit Solarenergie und so weiter zu tun hat. Ingenieure werden unverändert gesucht. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Branchen, also die Automobilzulieferindustrie. Überhaupt, was in der Automobilindustrie im Moment passiert, ist ein großes Thema. Durch den gewachsenen Wettbewerb, durch den Umstieg auf die E-Mobilität, wo im Grunde ja ein klassischer Strukturwandel auch stattfindet. Passiert im Moment eine Menge. Man liest ja auch immer wieder in der Zeitung, dass auch die großen Autofirmen zunehmend Personal abbauen. Und das vollzieht sich natürlich auch auf den Ebenen darunter in der Zulieferindustrie. Ne? Es gibt die großen Zulieferer, aber dann gibt es eben die kleineren Zulieferer, wo wir auch einige hier im Städtedreieck haben. Ne? In Solingen war zum Beispiel Borbet ein Autozulieferer. Da sind 600 Arbeitsplätze über Nacht weggefallen. Und das vollzieht sich wahrscheinlich auch noch weiter. Ja.
Dann würde ich jetzt mal einen Blick auf die jungen Menschen wagen. Und zwar da einmal, wie da die Vermittlung in Arbeit überhaupt aussieht. Und dann auch mal die Lage auf dem Ausbildungsmarkt betrachten.
Also wir sind natürlich bestrebt, bei jungen Arbeitslosen immer zu schauen, besteht noch die Möglichkeit einer Ausbildung. Und das ist das primäre Ziel bei der Betreuung von Jugendlichen. Ja. Egal, ob sie in der Schule sind oder ob sie schon, auch weil sie vielleicht schon aus der Schule raus sind und arbeitslos gemeldet sind. Also das ist immer sozusagen das erste Ziel. Aber wer eben sagt, ich will keine Ausbildung machen, ich suche einfach nur einen Job, vermitteln wir natürlich auch in Beschäftigung. Wobei wir natürlich ein Interesse daran haben, möglichst jeden zu einem qualifizierten Abschluss zu verhelfen, weil erfahrungsgemäß dann die Wahrscheinlichkeit eines dauerhafteren Erwerbslebens viel größer ist, als wenn man sich von Job zu Job hangelt. Das ist also bei den Jugendlichen ein Thema und da gilt das Gleiche, was ich für alle Arbeitslosen gesagt habe. Wenn keine Qualifikation da ist, dann ist es eben die Frage, was kann man für Tätigkeiten an- und ungelernte Tätigkeiten ausüben. Da werden die Märkte kleiner und insofern vorrangig immer Ausbildung oder Studium. Wenn ich auf den Ausbildungsmarkt gucke, dann haben wir im Städtedreieck sehr unterschiedliche Situationen. In Remscheid haben wir schon seit einigen Jahren einen deutlichen Stellenüberhang. Das heißt, deutlich mehr Ausbildungsstellen als Jugendliche, die sich um eine Ausbildungsstelle bewerben. In Solingen haben wir so eine etwas wechselhafte Entwicklung. Wir hatten lange Jahre einen sehr hohen Bewerberüberhang und zu wenig Stellen, dann sind die Bewerberzahlen recht rückläufig gewesen. Wir hatten ein fast ausgeglichenes Angebot und ich würde mal sagen, seit 2 Jahren steigen die Bewerberzahlen wieder und das Stellenangebot ist eher konstant. Im Moment haben wir wieder einen Bewerberüberhang und in Wuppertal sind sowohl die Stellen wie die Bewerberzahlen der letzten Jahre etwas rückläufig gewesen, aber wir haben immer noch mehr Bewerber als Stellen. Und insofern muss man im Ausbildungsmarkt jede Stadt für sich betrachten, wobei man insgesamt sagen muss, dass die Azubis sehr mobil sind. Also auch wenn man jetzt mal Solingen nimmt, etwa 40% der Auszubildenden, die in Solingen wohnen, machen ihre Ausbildung außerhalb von Solingen, im Kreis Mettmann, in Düsseldorf, im Wuppertal. Also da ist eine hohe Mobilität und insofern gleicht sich das dann auch alles immer ein Stück weit aus. Ne? Aber es ist eben auch so, dass wir auch dort das Problem von Mismatch haben. Das heißt, wir haben manche Berufe, da haben wir sehr viele Bewerber, ganz wenig Stellen, aber wir haben auch die umgekehrte Situation, wir haben ganz viele Stellen, aber weniger Bewerber.
Wenn wir auch da nochmal so ein bisschen auf die Zahlen schauen, ist es ja so ein gesellschaftlicher Vorwurf schon fast, die jungen Menschen heutzutage, die wollen gar nicht mehr arbeiten, sind alle faul. Gibt es da jetzt im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren mehr Probleme bei der Vermittlung von jungen Menschen in Arbeit oder ist es relativ konstant geblieben?
Also was für mich die durchgreifendste Entwicklung ist, dass offensichtlich das Interesse an einem Ausbildungsberuf, vor allen Dingen in der Industrie und auch im Handwerk, dass der in den letzten Jahren nachgelassen hat. Also wir stellen fest, dass das Interesse an vor allen Dingen handwerklichen oder an Berufen, die auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringen, dass das Interesse sehr stark nachgelassen hat. Es gibt Ausnahmeberufe, also ich habe heute mit einem Berufsberater noch über das Interesse an dem Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker gesprochen, wo sich sehr viele junge Männer vor allen Dingen für interessieren. Aber wie gesagt, so generell hat da das Interesse nachgelassen und das ist so einer der Hauptpunkte, warum es zunehmend schwerer geworden ist, auch Ausbildungsplätze zu besetzen. Und dann ist es eben so, dass wir auch feststellen, dass anders vielleicht auch noch zu meiner und vielleicht auch Ihrer Generation, dass die Berufsorientierung, also was will ich nach der Schule eigentlich machen, dass die Jugendlichen das sehr weit nach hinten schieben. Da war Corona auch nochmal so ein extremer Einbruch, weil Schule fand nicht statt oder nur auf Distanz. Das liegt zwar jetzt schon einige Jahre zurück, aber das waren eben Schüler, die damals in der 6., 7., 8., 9. Klasse waren. Und da fand eben keine Berufsorientierung statt. Das heißt also, die sind dann in der 9. Klasse oder in der 10. Klasse, die Schule endet, also nehmen sie Realschule oder Hauptschule und dann stellt sich die Frage, was passiert danach? Und da sind viele gar nicht drauf vorbereitet und dann gehen sie eher weiter zur Schule, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil sie das kennen, ja? Das zweite ist, weil die Schulfreunde es auch machen. Das dritte ist, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich habe keine Idee, was ich machen kann. Und so gibt es unterschiedliche individuelle Gründe. Und dann ist eben die Hoffnung vielleicht, dass man an der Berufsschule, am Berufskolleg in einem schulischen Bildungsgang vielleicht noch ein besseres Zeugnis erlangt, mit dem man sich dann bewerben kann. Aber das sind so Themen, mit denen wir uns in der Berufsberatung vor allen Dingen auseinandersetzen müssen. Und denen fehlt dann auch, sage ich mal, ein Bild von der Arbeitswelt. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, da habe ich mit 15, 16 angefangen, ob das Zeitungen austragen waren, ob das Ferienjobs waren. Also dadurch habe ich ja schon Eindrücke gekriegt, was passiert. Praktikum ist natürlich ein wichtiges Thema, aber das wird häufig eher zufällig genommen. Man kennt einen, da kann ich dann mein Praktikum machen. Es geht weniger darum oder leider weniger darum, wofür interessiere ich mich. Ne? Und das ist das, was auch für Eltern, glaube ich, eine große Schwierigkeit ist. Wo liegen die Stärken meines Kindes und wofür interessiert er sich, wofür engagiert er sich auch? Und da kann ich immer nur sagen, wenn man feststellt, dass mein Sohn oder meine Tochter sich für irgendwas richtig begeistert, dann ist das im Grunde das, was man auch unbedingt unterstützen sollte, weil das ist eine wichtige Basis auch für eine Berufswahl.
Das ist auch meine Wahrnehmung, dass in der Schule relativ wenig auf den auf die Arbeitswelt vorbereitet wird, vielleicht auch jetzt außerhalb der Schule mit, also sicherlich hilfreich dann einen Nebenjob oder ähnliches zu haben, um einfach praktische Lebenserfahrung dazu sammeln. Und dann sehe ich es auch so, dass viele sagen, okay, ich weiß noch nicht, deswegen mache ich jetzt noch das Abitur, obwohl ich das vielleicht gar nicht bräuchte unbedingt. Ja. Und dann, aber ich weiß immer noch nicht, deswegen ich, wenn es denn geht, ich studiere jetzt was in einem Bereich erstmal, der mich so grob interessiert, weil dann habe ich noch mehr Zeit nachzudenken. Ja. Also dass so diese Entscheidung immer weiter in die Zukunft verschoben wird. Und ich nehme das auch so wahr, dass, Sie haben das eben schon gesagt, Ausbildungsberufe im Handwerk sind nicht mehr so beliebt, dass grundsätzlich Ausbildungsberufe bei vielen Menschen nicht so beliebt sind und das Studium wird immer so angepriesen, das musst du machen, das ist das Einzige, was dann verdienst du Geld und alles Mögliche. Und so war meine Wahrnehmung, dass auch immer in der Schule und auch von Eltern und Ähnlichen, diese Ausbildungsberufe immer so schlecht geredet wurden. Ist das was Sie auch so zahlenmäßig sehen?
Also die Eltern sind natürlich immer noch der wichtigste Ratgeber für die Kinder. Und durch die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich natürlich auch die Zahl derjenigen, die im Handwerk tätig sind, sehr stark verändert. Ne? Also früher waren eben die Eltern, also was die Väter oder die Mütter eben gemacht haben, waren ja und sind die Vorbilder. Wenn das eben akademische Berufe sind, dann ist natürlich auch die Idee eher, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Und es ist richtig, dass lange Jahre eben immer Abitur und Studium sehr stark im Vordergrund stand. Aber das ist eben für viele Jugendliche auch gar nicht erreichbar und auch gar nicht sinnvoll. Und man muss einfach auch sehen, dass eine Ausbildung im Handwerk auch ganz andere Möglichkeiten bietet, häufig als ein Studium. Ne? Also erstmal sind die Verdienstchancen, man ist sofort im Verdienst. Wird immer, also vor allem wenn es eben Gewerke sind, die nachgefragt sind, also alles, was so im Baubereich ist, wird nachgefragt. Da wird man immer gute Beschäftigungschancen haben. Man hat die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Man kann den Meister machen. Also da gibt es auch Aufstiegschancen und man kann sehr gutes Geld verdienen. Und das ist häufig bei vielen akademischen Berufen gar nicht die Perspektive. Und das unterschätzen, glaube ich, auch viele Jugendliche, wenn sie so schauen, was macht ein Handwerker und was macht letztlich ein Studierender. Und dann kommt auch noch natürlich die Zuwanderung ins Spiel, weil die Zugewanderten, die kennen das System der deutschen dualen Ausbildung nicht. Und gerade, ich sag mal, aus dem Mittelmeerraum ist eigentlich die universitäre Ausbildung das, was angestrebt wird. Und das führt eben dazu, dass viele da in Richtungen gehen, die eher Richtung Universität und weniger Richtung Ausbildung gehen. Da versuchen wir natürlich mit der Berufsberatung, also vor allen Dingen auch durch Beratung gegenzuarbeiten, dass wir eben auch schauen, wie ist die Zeugnissituation, ist ein Abitur oder ist ein Studium überhaupt erreichbar, um dann zu versuchen, auch durch Beratung zu sagen, hier ist eine Ausbildung oder da ist ein Ausbildungsberuf, der könnte zu dir passen, der könnte auch zu deinen Interessen passen. Das ist dann unser Job, wobei wir immer versuchen, den Jugendlichen nicht in einen Beruf hineinzuberaten, sondern den Jugendlichen zu befähigen, durch Beratung eine Entscheidung für sich zu treffen, die ihm auch liegt. Also wir beraten nicht in Berufe rein, sondern machen eher Hilfe zur Selbsthilfe.
Sie hatten am Anfang schon mal das Kurzarbeitergeld angesprochen. Ja. Können Sie noch mal kurz für die Zuhörenden erklären, einmal, was ist das Kurzarbeitergeld und wer nutzt das überhaupt?
Ja. Also das Kurzarbeitergeld ist im Grunde, eine Ausfallleistung für Unternehmen, die aufgrund von zum Beispiel eines Auftragsverlustes, also sie haben meinethalb ein Unternehmen, das einen großen Auftraggeber hat, der plötzlich aus welchen Gründen auch immer keine Aufträge mehr erteilt. Und sie haben für ihren großen Teil ihrer Belegschaft plötzlich keine Arbeit mehr. Dann stehen sie vor der Frage, entlasse ich jetzt oder sehe ich Möglichkeiten, dass ich wieder Aufträge hereinbekomme? Und bis das soweit ist, halte ich die Kollegen im Betrieb und beantrage für diesen Arbeitsausfall, den ich habe, das Kurzarbeitergeld. So, das sind konjunkturelle Aspekte, können das sein. Das kann aber auch zum Beispiel sein, ich habe eine Produktionshalle, die brennt ab eines Nachts und ich kann nicht mehr produzieren und die Mitarbeiter können nicht arbeiten. Das ist zum Beispiel auch ein Fall für Kurzarbeitergeld. Und dann beantrage ich für die ausgefallenen Stunden, dann zeige ich das zunächst an, das bei der Agentur für Arbeit. Und dann kommt der erste Abrechnungsmonat und dann gucke ich, wie viele Stunden sind bei den einzelnen Arbeitnehmern ausgefallen. Und dann schicke ich diese Ausfallstunden an die Agentur für Arbeit und wir zahlen dann etwa in Höhe des Arbeitslosengeldes, zahlen wir dann das Kurzarbeitergeld.
Und wie viele Firmen beanspruchen das?
Also wir hatten ja während Corona, also ich weiß nicht die Anzahl der Firmen, ich kann Ihnen nur sagen, wir haben zeitweilig 6 Millionen Kurzarbeiter während Corona in Deutschland gehabt. Das war also eine unvorstellbar große Zahl. Aktuell kann ich sagen, wenn ich auf die Anzeigen gucke, wir hatten jetzt vielleicht im ersten Quartal hatten wir etwa 30, 40 Firmen, 50 Firmen vielleicht in Remscheid und jeweils auch in Solingen, die Kurzarbeit angezeigt haben. Wie viel davon letztlich realisiert wird, das ist eine ganz andere Frage. Das ist erfahrungsgemäß deutlich weniger. Es ist auch die Frage, wie viel wird kurz gearbeitet? Ist es Kurzarbeit null, das heißt, es wird überhaupt nicht gearbeitet oder werden nur einzelne Tage nicht gearbeitet, das ist völlig unterschiedlich. Ne? Also deswegen muss man immer abwarten, wie viel wird tatsächlich dann an Kurzarbeitergeld auch gewährt, um dann sagen zu können, so stark oder so schwach war die Kurzarbeit. Ne? Die Anzeigen sind ein Indikator dafür, dass die Auftragslage in vielen Industrieunternehmen inzwischen angespannt ist. Aber wie viel dann tatsächlich realisiert wird, ist die zweite Frage.
Passend dazu haben wir eine Zuhörerfrage bekommen. Mhm. Da fragt sich jemand, wie kann man denn sicher gehen, dass jetzt beispielsweise beim Kurzarbeitergeld das Ganze nicht ausgenutzt wird und grundsätzlich, dass Sozialleistungen eben nicht ausgenutzt werden? Weil das ist auch so eine häufige Frage, die sich viele Menschen stellen.
Ja. Also das Risiko ist aus meiner Sicht zwar gegeben, aber verhältnismäßig gering. Warum ist es gering? Weil das nur funktioniert, wenn der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zusammenwirken. Der Arbeitnehmer hat ja den Verlust durch das Kurzarbeitergeld. Das mag zwar dann der Arbeitgeber auf 100% aufstocken, aber ein Arbeitgeber begibt sich natürlich durch so etwas in eine starke Abhängigkeit von seinen Arbeitnehmern, weil er sich schlichtweg erpressbar macht. Und deswegen gibt es eigentlich nicht viele Fälle. Es gibt Fälle. Das sind häufig auch Fälle, wo, ich sage mal, die Rechtsauffassung des Unternehmens, ist das eine berechtigte Kurzarbeit, und die Rechtsauffassung der Agentur, nein, das ist keine berechtigte Kurzarbeit, unterschiedlich sind. Das wird dann auch vor Gericht ausgetragen. Aber so wirklich größere Betrugsfälle, ja, wo im großen Stil Kurzarbeitergeld abgegriffen wird, das dürfte es eigentlich kaum geben.
Kommen wir noch zu einem anderen Vorwurf, den man öfter so liest, ist die Sache, dass jetzt die Bundesagentur für Arbeit viel Personal hat, damit verbunden hohe Personalkosten. Aber es ist eben relativ schwierig, es Menschen in Arbeit zu vermitteln. Ne? Und wenn man dann mal so die Rechnung aufmacht im Sinne von, wie viel Geld zahlen wir Personal und wie viel kommt dabei hinterher dann rum, werden Leute in Arbeit vermittelt, werden dann dieser Vorwurf, dass es relativ ineffizient ist. Mhm. Wie würden Sie dem begegnen?
Also die Frage ist ja, wie erfolgreich können wir sein, wenn wir die aktuelle Situation haben, relativ wenig Stellen und viele Arbeitslose. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man schon sehen muss, dass wir einen enormen Umschlag im Arbeitsmarkt haben. Also wenn wir aktuell in der Agentur betreuen wir, das muss ich kurz überlegen, etwa 8000 Arbeitslose aktuell, dann sind das nicht immer die gleichen Arbeitslosen. Wir haben im Jahr etwa einen Umschlag von 3-mal. Das heißt also, wenn Sie gucken, die 8000, die wir vielleicht in den ersten 4 Monaten haben, in den nächsten 4 Monaten sind es vielleicht andere 8000 und dann nochmal andere 8000. Natürlich haben wir auch viele, die das ganze Jahr über arbeitslos sind. Aber da ist ein irrsinniger Umschlag drin, weil viele eben zum Beispiel ihre Beschäftigung verlieren. Die werden erst gar nicht arbeitslos, finden eine neue Stelle. Und das funktioniert eben nur, weil wir sozusagen dieses Angebot an Stellen auch vorhalten, Viele Kunden nutzen auch unsere Online-Angebote, wo wir überhaupt nicht mehr tätig werden. Und dieses klassische Geschäft, Kunde kommt zu uns, sitzt beim Arbeitsvermittler, wir machen ihm Stellenangebote, das verliert auch im Zuge an Digitalisierung an Bedeutung. Deswegen muss man auch das Vermittlungsgeschäft als solches auch nochmal neu betrachten. Ja.
Und wenn wir jetzt zum Abschluss mal auf die Zukunft blicken wollen, so die wirtschaftlichen Entwicklungen, die es gerade gibt, die geopolitischen Entwicklungen, wie schätzt Sie da die Zukunft des Arbeitsmarktes ein?
Also die wirtschaftliche Entwicklung ist natürlich sehr davon abhängig, wie sich jetzt vor allen Dingen auch die Weltmärkte entwickeln. Also wie steht es um unsere Exportmöglichkeiten? Ne, da haben wir ja nun, würde ich mal sagen, aktuell eine ziemliche Krise. Wenn die länger anhält, wird es sicherlich dazu führen, dass wir vor allen Dingen in der Industrie weitere Beschäftigungsmöglichkeiten verlieren und dann wird Arbeitsplatzabbau stattfinden. Die Arbeitslosenquote angeht, so wird die natürlich auch zunehmend durch die demografische Entwicklung bestimmt. Also je mehr Menschen aus der aktiven, ich sag mal, Erwerbstätigkeit ausscheiden, altersbedingt, ne, desto geringer wird auch der Erwerbspersonenpotenzial und dann wird die Arbeitslosenquote gar nicht so dramatisch steigen. Aber wir werden eben zunehmend Probleme kriegen, die qualifizierten Arbeitsplätze zu besetzen, sowohl auf dem Bereich der Ausgebildeten, also der Ausbildungsberufe, aber auch dann im hochqualifizierten Bereich, seien es im Techniker- und Meisterbereich oder eben auch mit Hochschulabsolventen. Und bei den Hochschulabsolventen muss man sagen, dass vor allen Dingen die Studienberufe, die eben in den Maschinenbau gehen, die in die Informatik gehen, dass dort also die Zahl der Studienanfänger auch rückläufig ist. Und das wiederum könnte dazu führen, dass wir auch da wieder in Fachkräfteprobleme hineinlaufen.
Alles klar. Vielen Dank, Herr Klebe.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.